Hallo zu einer neuen Folge Pferd erklärt mit mir, Steffi, deiner Podcast-Host. Das heutige Thema lautet Meinung oder Ahnung? Und bevor ich dir die Geschichte erzähle, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, habe ich einen Punkt in eigener Sache. Und zwar biete ich ab sofort eine offene Pferdesprechstunde an, einmal im Monat. Und das ist ein Online-Zoom-Raum, da kommst du einfach dazu. Meldest dich einfach an, kannst direkt jetzt Pause machen, in den Shownotes auf den Link klicken und dich auf dieser Webseite eintragen, damit du auch den Link zum Zoom-Raum bekommst. Ja, und dann bringst du deinen Pferdefall mit, nämlich etwas, wo du eine Herausforderung hast, unsicher bist, wie du weitermachen sollst, irgendwas, wo du zweifelst, wo du sehr viele verschiedene Meinungen vielleicht hörst, passend zu dieser Folge, aber nicht so richtig weißt, wie du entscheiden sollst und weiter vorgehen solltest für dein Pferd. Und dann gebe ich dir meinen Senf dazu, wie ich das Ganze betrachten würde, welche Fragen ich mir stelle in so einem Fall, was mögliche Schritte sind, die du angehen könntest oder die ich angehen würde, ja, und wie ich einfach über was denke. Und selbst wenn du keinen eigenen Fall hast, den du mitbringst, komm einfach trotzdem dazu, weil man lernt ja auch von den Fällen der anderen. Also mach jetzt kurz Pause in der Folge, klick unten auf den Link und melde dich an. Die nächste Sprechstunde ist nämlich schon jetzt am Donnerstag, den 30. Juli, abends um 20 Uhr. Und wenn du dich da eben anmeldest, bekommst du automatisch den Link zum Zoom-Raum zugeschickt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, weil ich bin total gespannt, welche Fälle die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so mitbringen. So, jetzt geht's aber los mit dem Thema. Also, Meinung oder Ahnung? Und zwar hat mich eine Freundin kontaktiert, die gerade ein Reha-Pferd hat. Also Pferd hatte Verletzungspause, ist jetzt vom Tierarzt wieder freigegeben zum Antrainieren. Und jetzt geht es eben genau daran, wie steigert man jetzt das Trainingspensum und baut es eben auf. Und da wurde ihr der Tipp gegeben von einer außenstehenden Person, sie soll dieses Pferd doch bitte nur im Schritt im leichten Sitz reiten und galoppieren, weil das sind eben die natürlichen Gangarten des Pferdes, in denen es sich am meisten bewegt. Das stimmt. Also, das ist korrekt. Der Fakt stimmt. Aber man darf das ja immer in Relation setzen, was habe ich denn da für ein Pferd vor mir? Und es ist nun mal ein Reha-Pferd, ein gerittenes, älteres Pferd und keine Remonte zum Beispiel. Also ein Jungpferd, wo man vielleicht am Anfang in einem Entlastungssitz sitzt im Schritt oder auch im Trab, ne, damit das Reitergewicht nicht so in den Sattel und in den Rücken gleich so doll kommt. Zum vorbelasteten Reha-Pferd passt das aber nicht. Wie genau man da vorgeht, ist individuell. In dem Fall habe ich gesagt, ich würde das Pferd nach wie vor Schritt führen, warm laufen, gemeinsam das schon mal vom Boden aus stabilisieren, dann draufsetzen und dann im Trab und im Galopp, also wenn Galopp schon geht, aber im Trab und im Galopp arbeiten, weil das sind nun mal die Gangarten, in denen das Pferd einen Schwung entwickelt und über den Schwung baut es eben auf. Und ich will ein ja eh vorbelastetes Pferd in der Rehabilitation, einmal ausgesprochen, möchte ich ja jetzt nicht auch noch im Schritt mit vermehrtem Reitergewicht und dann gerne auf der Vorhand nochmal wieder mehr belasten. Das will ich nicht. Das heißt, hier wurde meine Freundin leider verunsichert von jemandem, der vielleicht mit dem Fakt recht hat, was die Grundgangarten des Pferdes sind. Also Schritt ist das, was am meisten genutzt wird. Ich glaube, in der Wildnis jetzt, ich glaube, zu 98% Schritt und zu 2% Galopp, wie die Pferde sich über den Tag bewegen, und Trab kommt da eigentlich nicht vor. Das heißt, richtiger Fakt, aber nicht in richtigen Kontext gesetzt. Also Meinung, ja, ist korrekt. Ahnung, nicht in dem Moment für dieses jeweilige Pferd. Und das habe ich dann genutzt, um auf Instagram eine Umfrage zu machen. Welche Situation hattet ihr denn schon so, wo jemand viel Meinung, aber nicht so viel Ahnung hatte? Und ja, ich würde mal sagen, die gesammelten Werke lese ich jetzt mal vor, oder? So, fangen wir an mit: Zu viel Heu macht Koliken. Also es kann sein, dass ein Pferd gekolikt hat, das auch Heu frisst, aber auch hier ist der Kausalzusammenhang nicht korrekt, weil Heu ist nun mal das, was das Pferd prinzipiell braucht. Zu viel Heu, ja, kann unter mangelnder Bewegung und unter zu viel Raufutteraufnahme generell mit zu wenig Wasser tatsächlich zu Verstopfungen führen. Und dann vielleicht auch mal ein Pferd, was, das hatte ich bei meinem eigenen Mal, nicht gut umgestellt wurde auf einen neuen Schnitt. Bei uns war es ein zweiter Schnitt, also nicht eine neue Ernte, sondern einfach ein komplett plötzlich ein ballenzweiter Schnitt, der viel weicher und auch viel feiner, süßer auch war. Und da hatte Komet dann auch eine Verstopfungskolik, weil er sich wirklich den Tag über so rein das Zeug reingeballert hat. Deswegen ist ja aber nicht die komplette Aussage korrekt. Das heißt ja nicht, dass man deswegen Pferden wenig Heu gibt, sondern bitte angepasst. Also man nehme Ahnung, man befasse sich bitte mit dem Thema Heu. Was habe ich für ein Pferd? Was hat es für ein Gewicht? Was soll es für ein Gewicht haben? Wie viel darf es fressen? Wie viel soll es fressen? Muss ich es begrenzen? Muss ich gucken, was, ob das Pferd eine Heulage bekommt? Oder bedampftes Heu, nasses Heu? Welche Mengen? Normales Heu, erster Schnitt, zweiter Schnitt? Also da hängt ja ein bisschen was dran. Aber pauschal ist diese Aussage nicht korrekt. Nächste Meinung und nicht so viel Ahnung. Man soll jeden Tag reiten und von Woche zu Woche steigern. Nee, da hat auch jemand, ja, vielleicht im Kopf, dass das Pferd sich viel bewegen soll. Aber die Frage ist ja, was habe ich denn für ein Ziel? Weil wenn ich zum Beispiel sage, das war im Kontext Muskelaufbau, jeden Tag reiten funktioniert nicht im Muskelaufbau. Man braucht Pausentage, das können aktive Pausentage sein, das heißt, das Pferd soll sich bewegen, das darf auch arbeiten, man kann auch spazieren gehen, man kann es auch longieren, man kann Bodenarbeit machen, Laufband, Ovalbahn, wie heißt es, Führanlage, vielleicht auch ausreiten, mal gucken, also kommt auch ein bisschen drauf an, was für ein Ausritt. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich will Muskeln aufbauen, dann braucht das Pferd Regenerationszeiten. Und einmal zum Thema Ahnung. Die Muskulatur ist das eine, die braucht 48 Stunden, bis sie dann eben diesen Reiz verarbeitet, ne? Also regeneriert von einem überschwelligen Trainingsreiz. Die Sehnengewebe zum Beispiel brauchen aber länger, die brauchen 72 Stunden. Das heißt, ich muss wirklich gucken, wie viel Reiz, überschwelligen Reiz habe ich denn da so gebracht in das Pferd, in den Körper. Und es ist eben auch viel für die Sehnen gewesen oder nur in Anführungsstrichen für die Muskulatur. Es arbeitet beides nicht wirklich getrennt voneinander. Und trotzdem kann man ja gucken, was genau, welche Übungen, was, wie viel belastet hat. Und daran darf ich dann die Regenerationszeit auch anpassen. So viel also dazu. Ich habe ja auch mal mit jemandem gesprochen, die sagte, nee, jetzt im Winter sind die Weiden zu. Die Pferde haben ja jetzt halt wenig Koppel. Das heißt, im Winter muss sie halt jetzt geritten werden. Ja, gut, ist halt die Frage, ob das zum generellen Trainingsplan passt, ne? Weil viele werden ja auch außerhalb der Saison, der Turniersaison quasi abtrainiert und haben dann auch ein bisschen mehr Pausenzeiten und halt weniger dolles Training. Muss man auch mal gucken, wo man bleibt. Was haben wir noch? Wir haben, du musst den ausbinden, der hat Kissing Spines. Ja, da hat auch jemand ein bisschen was verwechselt. Also es gibt ja immer noch die Aussage, dass ausgebundene Pferde, wenn der Kopf unten ist, dass der Rücken hochkommt. Und Kissing Spines sind ja quasi Verknöcherungen zwischen den Wirbelkörpern. In der Brustwirbelsäule, teilweise auch in der Lendenwirbelsäule. Das heißt, da ist eine Beweglichkeit eingeschränkt. Das kann sein, dass die nur in Anführungsstrichen leichte Verknöcherungen haben oder auch richtig miteinander schon verknöchern. Also entweder nur der einzelne Wirbel quasi Zubildung hat oder die Wirbel sich richtig annähern und berühren oder auch schon miteinander verwachsen. So, und bei den eh schon verwachsenen Kissing Spines ist es eh schwieriger, überhaupt den Rücken noch aufzuwölben oder hochzukriegen, in Anführungsstrichen. Aber wenn wir jetzt sagen leichte Kissing Spines, also leichte Zubildung, Verknöcherungen, dann ist das noch trainierbar. Aber bitte nicht über Ausbinder. Trainiert doch bitte die Pferde reell und nicht diese Ausbinder-Scheiße. Weil nur weil der Kopf unten ist, heißt das überhaupt nicht, dass der Rücken hochkommt. Das ist einfach Quatsch. Bitte einmal mit Biomechanik auseinandersetzen und nicht machen. Auch wenn der Tierarzt das sagt. Okay, es gibt Tierärzte, die sagen, ja, alle zwei Tage dann ausgebunden longieren, ne? Bitte, bitte, bitte nicht. Der Tierarzt kann vielleicht ein guter Diagnostiker sein und hat recht mit der Diagnose und spritzt dann da was in die, also man kann Kissing Spines auch gut, relativ gut spritzen, je nachdem, in welchem Zustand das Ganze ist oder in welchem Schweregrad. Heißt aber nicht, dass der Tierarzt auch Trainingstipps geben kann. Das ist so. Also es gibt mittlerweile auch viele Tierärzte, die da besser drin sind oder auch selber reiten oder so, aber nicht jeder. Und da muss man auch nicht drauf hören, tatsächlich. Genau. Was haben wir noch? Du brauchst dir keinen Stress wegen des Gewichts deines Pferdes zu machen und den mehr versuchen zu bewegen. Dass die über Sommer zunehmen, ist natürlich. Und das braucht die Leber, um in Funktion zu bleiben, wenn es im Herbst, Winter wieder weniger Futter gibt. Ich sag mal, nee. Nee, mach dir bitte Stress, wenn dein Pferd übergewichtig ist. Das ist Sommer wie Winter nicht cool. Und so ein Jojo-Effekt ist auch nicht gesund. Und da gibt's ja einiges, was zu Schaden kommt. Also auch das sind Gelenke, das ist die Atmung, das ist der gesamte Bewegungsapparat. Klar, das sind schon die Gelenke. Also da hängt ja einiges dran, wenn ein Pferd adipös ist. Der ganze Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel, wenn der erstmal im Argen ist, den kriegst du nicht im Herbst, Winter einfach wieder reguliert. Da hat sich jemand ein bisschen sehr leicht gemacht, einfach sein Pferd verfetten zu lassen, in der Hoffnung, dass es schon wieder abnimmt. Ja. Ach, hier haben wir dann noch was zum Thema Longieren. Dass das Pferd den Rücken locker lässt beim Longieren, oben, genau, damit dein Pferd mal oben den Rücken locker lässt, musst du den beim Longieren immer nur am Bauch touchieren, damit er die Bauchmuskulatur nutzt. Dann kommt der Rest von allein. Auch das ist zu kurz gedacht. Das ist nicht vollständig. Also man kann auf jeden Fall mal den Bauch touchieren, finde ich, je nachdem, wie man longiert und das Pferd die Hilfen gezeigt hat und das Pferd es wirklich verstanden hat und umsetzen kann. Aber es ist ein bisschen einseitig. Auch hier, wäre eine eigene Podcast-Folge, das geht zu weit. Aber nicht jetzt bitte ständig dem Pferden irgendwie unten am Bauch rumstochern beim Longieren, okay? Bitte mach es nicht. Das nächste Beispiel ist auch schön. Also, den Sperrriemen, den braucht man doch, damit das Pferd den Kiefer ablegen und entlasten kann. Wenn du ohne reitest, verspannt dein Pferd. Daher kommen die Genickblockaden heutzutage alle. Nein. Ich weiß nicht, von wem dieser Kommentar kam, ob das ein Trainer war oder ein Therapeut, aber so sichert man sich auf jeden Fall seine Kunden. Nein, bitte. Also, wenn ihr einen Sperrriemen braucht, damit das Pferd die Zügelhilfe akzeptiert und das Maul nicht aufreißt, also sperrt, dann hat das Pferd die Zügelhilfe und das Gebiss nicht verstanden. Und damit ist das nicht reell. Darüber kann gerne diskutiert werden, aber das ist meine Meinung. Also bitte mach den Sperrriemen ab und reit mal nur das, was klappt, ohne Sperrriemen. Und wenn das gut klappt, dann machst du die nächste Lektion. Dann wird es schwieriger. Da sind wir wieder bei dem, ich hatte mal eine Folge über auf einer Skala von 1 bis 10 ist der wichtigste Schritt der von 0 auf 1. Wenn ich irgendwo auf einer 4, 5, 6 Lektion rumreite im wahrsten Sinne und den Sperrriemen brauche, weil ich es sonst nicht geritten kriege mit dem Pferd, dann ist die Basis von der 0 auf die 1 nicht da. Also bitte 5 Schritte zurückgehen, Sperrriemen abmachen und nur das reiten und fordern, was das Pferd kann, Zügel- und Gebisshilfe erklären und Schritt für Schritt, wenn das wirklich gut funktioniert und die Basis gesetzt ist, das Ganze Schritt für Schritt bitte wieder steigern. Und nicht das Ganze einfach übergehen, nach mir die Sintflut, ich knall dem mal das Maul zu und dann kriege ich das schon irgendwie geritten. Okay? Das ist jetzt meine Ahnung und Meinung. Dann hatten wir ja letzte Woche den Workshop zum Thema Angst im Sattel. Und da kam auch ein schönes Beispiel, nämlich, was gesagt wurde, du musst dich einfach nur oft genug überwinden und deiner Angst ins Gesicht spucken, dann hört das auf. Wenn du so langsam da dran gehst und nur Trockenübungen machst, kann das nie was werden. Ja, und die Kommentatorin, also die Reiterin, die mir das geschickt hat, die sagte, ja, ungelogen, ich saß halt auf dem Pferd und mir war kotzübel. War halt überhaupt nicht super, hat überhaupt nichts gebracht. Also auch hier, das kann ja auch gut gemeint gewesen sein, ne? Meinen und Meinung halt. Aber das ist ja nicht hilfreich. Also, nee, es ist einfach nicht hilfreich. Dann gibt es einen Fall, da wäre das Pferd am liebsten unter der Reiterin weggerannt. Und da meinte die damalige Trainerin wohl nur, ach guck, jetzt kommt der auch mal von hinten. Ja, klar, also manche Pferde A, retten sich halt einfach ins Tempo
weil sie keine Balance haben, kein Gleichgewicht haben und dann einfach immer schneller werden. In dem Fall war es aber wohl so, dass die Reiterin einfach an den Zügeln geklammert hat. So. Und auch da, Pferde gehen in den Druck rein und er hat sich halt einfach gegen den Zügel gelehnt und wurde immer schneller und rannte dagegen. Und auch da hat es nicht viel von Kontrolle und auch nicht so viel von Angstfreiheit. Ja, auch hier war klasse. Was haben wir noch? Ach, so schöne Beispiele, oder? Oder unschöne Beispiele, aber so viele Beispiele. Also, dann noch die Meinung, dass eine Gastroskopie fürs Pferd der viel schlimmere Eingriff wäre, wegen Ausnüchtern im Vergleich zu ständigem Kotwasser und Empfindlichkeit, zum Beispiel beim Satteln, wegen einem vielleicht existierenden Magengeschwür. Weil wer sein Pferd hungern lässt und für eine Gastroskopie wird 12 Stunden kein Futter geben empfohlen, der würde ja sein Pferd quälen. Also das geht ja schon nah an Tierquälerei. Nein. Also, ein Pferd kann auch mal einmalig nüchtern sein, ohne dass es direkt deswegen Magengeschwüre kriegt. Also ein Magengeschwür entsteht nicht innerhalb von einmal hungern lassen, von einmal nüchtern werden. Bitte, bitte, macht eine Gastroskopie, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Pferde Magenprobleme haben. Beziehungsweise lasst euch von irgendeiner Behandlung, Diagnostik von Magenproblematiken nicht davon abhalten, nur weil es heißt, das Pferd müsse dann mal 12 Stunden nichts fressen. Wer Pferde an Silvester kennt, die durchdrehen und einfach mal in 48 Stunden super wenig fressen, die überleben das. Es ist viel, viel wichtiger herauszufinden, wie schwer ist denn der Grad des Magengeschwürs, in welchem Bereich des Magens. Weil es gibt verschiedene Schweregrade, 4 Stück. Und im vorderen und im hinteren Magenbereich, beziehungsweise im drüsenlosen und im drüsenreichen Teil, also da, wo die Magensäure gebildet wird und in dem Teil, wo eben keine Drüsen sind, wo keine Magensäure gebildet wird. Und das wird auch unterschiedlich behandelt. Und dafür muss ich einmal wissen, was ist es denn und wie schwer? Also wie lange gebe ich welche Medikamente? Weil ja, lieber mal Medikamente geben und testen, was es ist, bevor, wenn man sagt, nee, eine Gastroskopie kann und will ich meinem Pferd nicht zumuten. Hauptsache, es wird mit dem Tierarzt abgestimmt, dass überhaupt irgendwie gehandelt wird. Das finde ich persönlich, das ist jetzt tatsächlich Meinung, finde ich persönlich immer noch besser, als zu sagen, ich mache gar nichts, ich behandle nicht und ich mache auch keine Diagnostik, sondern das Pferd darf weiter Kotwasser haben, das Pferd darf weiter empfindlich sein beim Satteln, das Pferd darf weiterhin links den Schenkel nicht annehmen, das Pferd darf sich weiterhin nicht biegen beim Reiten, weil es einfach irgendwie den Magen schonen will und Druck von außen. Also der Magen sitzt eher auf der linken Seite des Pferdes, so ja, da wo die Wade vielleicht das Knie ist auf der Höhe, so im Rippenbereich der 11. Rippe. Weiß nicht, ob du das kennst, du kannst quasi von hinten nach vorne, also die hinterste Rippe ertastest du oft bei vielen Pferden ganz gut und dann zählst du einfach von hinten nach vorne die Rippen durch. 18 Rippen hat das Pferd und dann gehst du halt einfach die Rippenzwischenräume immer einmal weiter nach vorne. Genau, dann weißt du, dass wo grob der Magen liegt. Und wenn das Pferd da einfach sich nicht anfassen lassen will, das Satteln blöd findet, das Gurten blöd findet, den Schenkel nicht annimmt, immer eher auf der linken Seite, ja, dann hast du da schon so eine leichte Tendenz, dass es darum geben könnte, dass das ein Magenthema ist. Okay, und dann eins habe ich noch. Und zwar, du musst dem vom Anhänger das unbequem machen, damit er den Anhänger als Ruheplatz akzeptiert und dort entspannen kann beim Fressen. Mit diesen kleinen Schritten drauf zu und immer wieder abwenden und Pause machen, lässt du ihn nur gewinnen. So kommt ihr nie auf den Anhänger. Auch da ist viel Meinung dabei. Ich finde aber auch ein bisschen Ahnung. Also das mit dem, dass dem Pferd außerhalb des Ortes, wo ich es haben möchte, unbequemer machen, das heißt anstrengender machen, das kann schon funktionieren. Das heißt, wenn ich einen Ort als positiv gestalten möchte, dann darf das Pferd da natürlich die absolute Ruhe haben. Das kenne ich auch, das funktioniert auch bei vielen Pferden. Nur dieses mit diesen kleinen Schritten drauf zu und immer wieder abwenden und Pause machen, das lässt ihn gewinnen. Nee, das ist halt Quatsch, das ist halt einfach eine falsche Denke. es ist ja kein Wettkampf, es ist kein Wettstreit. Es geht ja überhaupt nicht darum, wer gewinnt oder verliert. Und selbst wenn dem so wäre, was ist denn so schlimm daran, dass das Pferd gewinnt? Schließlich habe ich doch ein Pferd, weil das ist mein Hobby. Die meisten, die hier zuhören, haben das Pferd als Hobby. Wenn ich das Pferd habe, um es zu dominieren, oder anders, wenn du das Pferd hast, um es zu dominieren, dann bist du wahrscheinlich bei mir falsch. Und wenn du das Pferd hast, um eine schöne Zeit zu haben, um Freude zu haben, um gemeinsam Dinge zu erleben, dann lass doch das Pferd gewinnen. So what? Solange keiner zu Schaden kommt, ist es doch nicht schlimm. Und dann ist halt die Frage, okay, ja, das Pferd hat gewonnen, das war nicht auf dem Anhänger, wenn man dem jetzt unterstellt, dass es strategisch denken könnte. Und auch das stimmt halt nicht. Pferde haben sehr wenig, eigentlich kaum die Gehirnmasse, die es braucht, um strategisch zu denken, also Pläne zu schmieden. Die gehen nach Versuch und Irrtum. Die gehen nach Bildern. Wenn ich das tue, dann passiert das. Aber strategisches Denken ist sehr, sehr wenig vorhanden. Und auch dieses, dem sage ich das heute, ich gehe aber nicht in den Hänger, weil sonst fahren wir auf Turnier oder in die Klinik und das ist alles scheiße. Das ist strategisch gedacht, woher soll das Pferd Klinik oder Turnier definieren in seinem Gehirn? So, das ist leider nicht, außer es gibt neue Studien dazu, dann schickt sie mir bitte, wenn ich da was übersehen habe und nicht kenne. Aber es ist nicht so, dass die das wie ein Mensch durch denken und strategisch durchplanen können. Es ist einfach nicht so. So, das heißt, mach das, was funktioniert. Und wenn es dir darum geht, mit Freude einfach nur auf die Rampe zu klettern und überhaupt dich irgendwie für dein Pferd zu freuen, mit deinem Pferd zu freuen, dass es plötzlich mit unebenen, dumpfen Geräuschen unter den Hufen klarkommt, weil es ist halt wie eine Brücke. Eine Rampe ist wie eine Brücke, die unten drunter hohl ist. Und die meisten Rampen, die machen eben ein dumpfes Geräusch und vielleicht wackelt dann was im Hänger und klappert. Und das Pferd atmet weiter. Ey, dann hast du schon gewonnen. Und dein Pferd übrigens auch. Dann habt ihr beide gewonnen. Ja, also da darf man einfach ein bisschen abwägen. Also und immer bitte, bitte. Und vor allen Dingen bitte immer auf das individuelle Pferd gucken. Nur weil was für das eine Pferd funktioniert, geklappt hat und richtig war, heißt es halt nicht, dass es beim anderen genauso funktioniert. Und vielleicht kann es sein, dass es ein Pferd gibt, das beim immer wieder Abwenden, Pause machen vorm Anhänger wirklich die Option verliert, überhaupt mal irgendwie in den Anhänger reinzusteigen. Das gibt es auch. Das heißt aber nicht, dass es beim anderen Pferd genauso ist. Bitte also hier einfach individuell schauen. Und wenn man ein Pferd nur, um auf das erste Beispiel zurückzukommen, im leichten Sitz oder halt nur im Galopp reiten will, ja, dann so what, bitte. Aber das heißt nicht, dass das für dieses Reha-Pferd meiner Freundin gilt zum Beispiel. So, und ich habe natürlich auch viele Meinungen. Ich probiere sie nur nicht immer kundzutun. Und ich glaube schon, dass ich ein bisschen Ahnung von Dingen habe. Aber das Wichtige ist, ich habe auch nicht Ahnung von allem. Ich schaue dann aber, dass ich jemanden suche, der eine Ahnung hat. Jemanden, der sich in dem Gebiet auskennt und mir verlässliche, valide und gerne auch erprobte Ratschläge geben kann, die ich dann eben wieder auf mein individuelles Pferd anpassen darf. Und das war mir einmal wichtig. Das heißt, wenn ich mich schon verunsichern lasse, und das ist auch mein Tipp oder mein Impuls, warum ich überhaupt diese Folge aufnehme, wenn du dich verunsichern lässt, dann schau doch bitte von wem. Was hat der für Erfahrung mit welchem Pferd schon gemacht? Und ist das eine persönliche Erfahrung, eine Anekdote oder ist das was Valides? Etwas, was reproduzierbar ist, was gut erklärbar ist, wie das mit dem Sperrriemen. Die Erklärung mit dem Sperrriemen ist halt leider lückenhaft, sage ich jetzt mal. Das heißt, setz das bitte immer in den Kontext und ja, so wirst du mit der Zeit dich weniger verunsichern lassen und herausfinden, wer, ja, wie kompetent ist, wo seinen Senf dazuzugeben. Ich glaube, das ist das Fazit. Ja, und wenn dich meine Ahnung anspricht und du davon mehr haben möchtest, dann weiß Bescheid, ne? Komm zur offenen Pferdesprechstunde. Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann sehen wir uns am Donnerstag oder in einer der nächsten Sprechstunden, einmal im Monat. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn du aus meinem Podcast, aus dieser Folge oder aus einer der anderen was mitnimmst und Ideen bekommst und einen Mehrwert mitnimmst, dann kannst du mir einen Riesengefallen tun, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung schenkst, hier auf der Plattform, auf der du den Podcast hörst. Das hilft mir nämlich, dass mein Podcast mehr Menschen ausgespielt und vorgeschlagen wird. Ja, in diesem Sinne, danke dafür. Bis zur Sprechstunde oder bis zur nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut.